direkt aus Simeons Wohnung in die Predigt. Christoph, den brauchst du nicht mehr. Guten Morgen. Guten Morgen, Limbach. Guten Morgen, Online-Church. Guten Morgen, Ludwigslust. Da ist ein kompletter Standort live dabei. Es ist so schön und wir feiern euch, wir lieben euch und feiern, dass ihr vor Ort Kirche baut und ermöglicht. Die haben gestern 6 Uhr Sport gemacht und Gebet. Limbach, wir müssen aufpassen, ne? dass wir hier bei solchen Dingen nicht hinterherhängen. Aber erstmal einen wunderschönen guten Morgen von mir. Mein Name ist Daniel Wiederenders. Ich darf auch schon lang bei dieser Gemeinde mit dabei sein, bin 31 Jahre alt. Verheiratet, habe 2 wunderbare Kinder und eine ganz wunderbare Frau und eine ganz wunderbare Church. Und ihr habt es eben ganz klar gesehen, die beiden haben abgeschrieben. Und deswegen, Trommelwirbel, heute kommt die wahre Predigt. Mein Herz und meine Riesen. Ne? Mein Herz und meine Riesen. Nein, Spaß. Es waren wirklich großartige Predigten bisher. Ich habe sie sehr genossen. Danke, Pastor Mattis, mit deine Riesen und danke an Simeon mit der Predigt Dein Herz vor 2 Wochen. Danke für diese Favorite Topics, in die ihr uns mit reingenommen habt. Und ich empfinde es als große Ehre und auch als undankbaren Job, nach den beiden jetzt hier den Abschluss zu machen. Aber es ist kein Wettbewerb und es ist ein Privileg. Es ist wirklich für mich mit so vielen wunderbaren Menschen gemeinsam Kirche zu bauen, gemeinsam Jesus groß zu machen, hier in Ludwigslust, in Leipzig heute Nachmittag nochmal zu hören und zu sehen, wie Menschen mit Jesus gehen, wie Gott verändert, wie wir gemeinsam in Gottes Wort sein können, die Bibel ja gemeinsam studieren können. Und ich persönlich finde es auch so schön zu sehen, dass unsere Pastoren Mattis und Maren einfach mit Vision Kirche bauen, dass sie vorangehen. Und das ist der Grund dafür, dass sie nicht jede Woche hier sein können, weil sie zum Beispiel wie vor 2 Wochen in Ludwigslust oben mit taufen oder weil sie auf irgendeiner Konferenz sprechen oder weil sie das C3 Startup in Malaga besuchen werden dieses Jahr, die übrigens letzte Woche eine großartige Worship Night hatten. Und ja, hier waren Leute dabei. Und ich freue mich so, dass sie einfach auch mal ein paar Tage Urlaub haben dürfen. Mattis und Maren, wir lieben euch. Wir danken euch für euren Dienst und eure Leiterschaft in dieser Kirche. Hat August Wilhelm vorhin schon gesagt, so gut und das ist wichtig. Und jeder braucht mal eine Pause übrigens. Das auch unsere Pastoren. Und deswegen darf ich heute hier sein. Und wenn absehbar ist, dass ich predigen darf, ich brauche immer so ein bisschen Vorlauf. Also wenn wir so in der Planung sind, ich bitte immer darum, dass es nicht zu spontan kommt. Und ich will dann immer so ein bisschen meine Gedanken schweifen lassen und frage Gott, was dran ist. Und da hatte mir Anfang Januar schon die beiden Worte neu geboren aufs Herz gelegt. Und das wird heute das Thema sein. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, neu geboren, Daniel. Ne, wir haben Jesus und der ist für unsere Sünden gestorben und der ist jetzt Herr unseres Lebens und deswegen sind wir frei von unserer Schuld und von allem, was uns von Gott trennt und fertig. Hab's kapiert? Alles schick? Ne? Dachte ich auch, aber ich wünsche mir für heute Morgen, dass wir da mal ein bisschen in die Tiefe gehen und dass wir es auch ein Stück weit praktisch werden lassen, dass wir uns mal ganz intensiv mit einer Bibelstelle auseinandersetzen und wir vielleicht auch neu erfahren, was es heißt, neu geboren zu sein. Seid ihr dabei? Ja? Sehr schön. Wir gehen direkt rein. Johannes 3, 1 bis 3, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Ein Pharisäer namens Nikodemus suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, also Lehrer, übersetzt, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Herr, wir danken dir für dein Wort. Herr, wir danken dir, dass du lebendig bist. Jesus, wir danken dir, dass du alles auf dich genommen hast. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist. Wir danken dir, dass wir in dein Wort einsteigen können. Wir danken dir, dass wir uns verändern lassen dürfen durch dich. Und ich bete, dass du jetzt einfach durch die vorbereitete Predigt sprichst, Herr, dass du die Herzen hier vorbereitest, dass du jeden zeigst, ja, was er persönlich daraus mitnehmen kann. Es soll nur um dich gehen, um deine Wahrheit, um dein Wort, um das, was du für uns hast. Und wir ehren in allem nur dich, Jesus. Amen. Amen. Vielen Dank, lieber Yoshi. Okay, wir gehen direkt erstmal in so eine klitzekleine Bibelarbeit und sind quasi im Johannesevangelium. Und die Bibelstellen sind auch hiermit auf den Screens, aber egal, ob zu Hause oder in Ludwigslust, wenn du die Bibel dabei hast, schlag sie auf oder mach die App auf. Mir hilft es immer, die Stelle trotzdem so nebenbei so ein bisschen dabei zu haben und nochmal so ein bisschen rumzugucken und dann fällt mir das noch auf oder so. Aber fühl dich ganz frei, es steht auch alles auf den Screens. Wir sind am Anfang des Johannesevangeliums und da wird von dieser irgendwie sonderbaren Gesprächssituation berichtet. Einer der führenden Männer, Vers 1, des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Nikodemus ist quasi Teil der jüdischen Elite. Er war ein Lehrer, ein Pharisäer, er war Angehöriger des Hohen Rats damals vor 2000 Jahren. Also ihr könnt euch das vorstellen, dass er ein gebildeter, einflussreicher, gläubiger Mensch war. Und man kann davon ausgehen, dass er irgendwie in Ruhe mit Jesus sprechen wollte, ne? Denn es wird hier mitgegeben bei Nacht, vielleicht auch um ungesehen zu bleiben, vielleicht wollte er da erstmal irgendwie ungesehen das abchecken. Wir wissen nicht genau, ob er aus eigenem Antrieb handelte oder als Angehöriger des Hohen Rats. Das war quasi so die oberste jüdische Behörde zu der Zeit, ne? Die Juden waren unter römischer Besatzung. Und wir können quasi zusammenfassen, dass es hier um eine mindestens mal spätabendliche Begegnung von zwei im damaligen Kontext bedeutenden Personen geht. Und Jesus kommt direkt zum Kern der Sache. Das Reich Gottes. Das Reich Gottes. Da steht in Vers 2, wir schauen nochmal reich. Einmal noch. Genau. Wenn wir diese ersten drei Verse angucken, dann ist es irgendwie ein bisschen ein seltsamer Wortwechsel. Denn Nikodemus fragt Jesus nicht, wie komme ich in den Himmel? Irgendwas ist da bei dir, wie läuft das so mit dem Reich Gottes? Sondern er sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Und ich finde das eigentlich ziemlich wertschätzend ausgedrückt, ne? Also er erkennt direkt an, dass Jesus, also der Sohn Gottes, dass er offensichtlich von Gott kommen muss und erkennt das direkt an und spricht das direkt aus, begrüßt ihn so. Also es ist ja eigentlich alles richtig und sehr wertschätzend. Aber Jesus entgegnete, Vers 3, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Seltsam, oder? Nikodemus hat doch gerade eigentlich zum Ausdruck gebracht, dass es echte Wunder sind, die Jesus tut, dass da irgendwas dran sein muss, dass Jesus von Gott gesandt ist, dass er von Gott kommen muss. Also es gab ja offensichtlich sowas wie einen Erkenntnismoment bei Nikodemus, ne? Und er erkennt das an. Aber Jesus sagt ihm ein bisschen durch die Blume, so ganz hast du es noch nicht kapiert, Nikodemus. Und es gibt da offensichtlich einen Unterschied, den Jesus ansprechen möchte, zwischen, hey Jesus, krass, irgendwas muss da dran sein, das sind krasse Dinge, die passiert, irgendwas hat das mit Gott zu tun, und diesem das Reich Gottes sehen oder in das Reich Gottes eingehen, wie es dann ein paar Verse später steht, was Jesus hier anspricht. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und jetzt kommt ein interessantes Wort ins Spiel. Im griechischen Urtext steht das Wort anophen. Und das bedeutet quasi dieses von Neuem. Oder auch, das ist ganz interessant, von oben, vom Himmel her. Also hat mehrere Bedeutungen. Und so könnte man auch sagen, wenn jemand nicht von Neuem, von oben, vom Himmel her geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dieses Wörtchen kann uns hier sehr helfen, denn es wird ein Stück weit klar, dass Jesus von oben ist. Das ist nämlich ein paar Verse später, wird das Wort wieder verwendet, dieses Wort anophen. Und da sagt Johannes, der Täufer, über Jesus, der von oben, anophen, kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Der, der vom Himmel, von oben kommt, steht über allem. Er verkündet das, was er gesehen und gehört hat. Und in dieser Passage bezeugt Johannes der Täufer, dass Jesus der ist, dessen Ankunft er nur vorbereitet hat. Und dieses Wörtchen Anophen meint, dass er von oben, vom Himmel herkommt, dass das Reich Gottes auf die Erde kommt. Und für mich deutet das auch einfach schon an, und diese Parallele ist so schön, weil sie zeigt, dass Jesus selbst Teil dieses von oben, von neuem geboren werden ist. Und die meisten Übersetzungen einigen sich aber bei diesem dritten Vers auf den Ausdruck von neuem. Und die anschließende Frage gibt dem auch recht, wir gehen quasi weiter im Text. Der Nikodemus fragt, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Okay, so viel biologisches Wissen hatte Nikodemus schon mal. Vielleicht ist es aber, also bin ich vollkommen einverstanden mit seiner Frage, vielleicht ist es aber auch eine ironische Gegenfrage, weil er tatsächlich einfach nicht versteht, was Jesus meint. Und das war auch so ein bisschen Teil der Gesprächsführung damals unter den Gelehrten, mit solchen Gegenfragen zu arbeiten. Und wenn du der Meinung bist, dass das bis jetzt schon halbwegs verwirrend war, da geht noch was, wird noch besser. Wir gehen mal weiter. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Wir sortieren. Erst sagt Jesus, man muss von Neuem, von oben, vom Himmel her geboren werden. Und jetzt konkretisiert er, aus Wasser und Geist müsse man geboren werden. Und Wasser hat hier vermutlich eine symbolische Bedeutung, denn ich persönlich denke, dass Jesus das Fruchtwasser bei der Geburt eher nicht meint. Ich sage schon warum, denn es ist ja kein Unterscheidungsmerkmal. Es geht ja jetzt darum, dass er ein Merkmal aufmacht. Aber da jeder Mensch so geboren wird, denke ich mal, dass es nicht um die natürliche Geburt geht. Aber Wasser ist für viele andere Dinge ein Symbol in der Bibel. Für den Heiligen Geist, die Taufe, das lebendige Wort Gottes, was fließt, für Reinigung und Erneuerung. Und jetzt könnte man meinen, dass Jesus hiermit einfach die Taufhandlung meint. Und manchmal wird das so interpretiert. Und ich möchte aber kurz darauf eingehen, warum einiges dagegen spricht, dass es wirklich nur um diese Taufhandlung geht. Zum einen hätte Jesus einfach von der Taufe sprechen können. Das war der damalige Kontext, auch mit Johannes dem Täufer, ne, der so ein bisschen die Ankunft Jesus vorbereitet hatte. Und die Taufe im Wasser als Symbol der Umkehr und Reinigung war ein ganz präsentes Thema. Und wenn Jesus also nur die Taufhandlung als neue Geburt meinen würde, dann hätte er das streng genommen einfach sagen können. Er würde sich aber an der Stelle auch in gewisser Weise selbst widersprechen. Denn sehr deutlich stellen Jesus und auch die weiteren Bücher des Neuen Testaments klar, dass es nicht eine bestimmte Handlung wie die Taufe ist, die errettet, sondern wir durch Gnade errettet sind. Und ich sage nicht, dass es nicht eng zusammengehört. Ich möchte aber an der Stelle klarstellen, dass es hier nicht nur darum geht, ins Taufbecken zu springen. Die Taufe symbolisiert diesen Neuanfang und bekennt die Zugehörigkeit zu Jesus vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Aber was uns wirklich rettet, das sagt Jesus ein paar Verse später in einem der bekanntesten Verse der Bibel. Ihr habt das gesehen, wie ich das gegoogelt habe, bester Bibelvers der Welt. Das ist tatsächlich einer der meist gesuchten und zitierten Verse. Ein paar Verse weiter, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Bitte nicht falsch verstehen, du solltest als Christ getauft sein. Amen. Es ist das Bekenntnis, dass wir zu Team Jesus gehören. Mit der Taufe zeigen wir, dass wir unser altes Leben hinter uns lassen und dass dieses alte Leben mit Christus gestorben ist und wir reingewaschen von unserer Schuld und Trennung von Gott ein neues, ewiges Leben erhalten. Und das symbolisiert diese neue Geburt. Aber noch einmal, Epheser 2, Vers 8, Durch Gottes Gnade seid ihr errettet, und zwar aufgrund eures Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Wir sind aus Gnade errettet. Punkt. Okay? Es ist ein Geschenk. Es basiert komplett darauf, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat und er dem Tod die Kraft genommen hat. Amen? Und deswegen sind es auch nicht unsere Handlungen. Es ist auch keine Taufe, auch kein Jesus, echt krass, was du für Wunder tust. Du musst von Gott gesandt sein, was Nikodemus hier sagt, was uns rettet, sondern dass wir dieses Geschenk der Gnade annehmen und glauben. Titus 3, auch eine krasse Stelle, 4-7. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes, jetzt kommt das Thema mit rein, geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also, entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Auch hier in Titus 3 wird dieses Wiedergeboren, dieses Neugeboren angesprochen und die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes. Da kommen wir jetzt zu diesem aus Wasser und Geist. Und Gott kann und möchte Dinge in unserem Leben erneuern. Das ist die erste Wahrheit, die ich dir mitgeben möchte. Gott kann und möchte Dinge in unserem Leben erneuern. Auch die Symbolik der Taufe zeigt genau das und wird auch hiermit angesprochen. Das Bad der Wiedergeburt, ne, wird irgendwo das Thema Wasser schon wieder aufgegriffen. Aber der Grund unserer Lösung ist, Vers 5, einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. So gut, oder? Es gibt Momente, wo mir das gefühlt wieder neu begreiflich wird. Also wo ich schon lange mit Gott gehe, aber wo Gott mir das wieder neu offenbart. Und ich kann da wirklich nicht anders, als das als unbegreiflich zu beschreiben. Ich habe das manchmal immer noch nicht gefasst, was da für mich passiert ist. Und das erstmal zu diesem ganzen Symbolthema. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu Johannes 3 und diesem Neugeboren, beziehungsweise aus Wasser und Geist geboren, wie Jesus das ein paar Verse weiter konkretisiert. Wenn wir uns diese paar Verse anschauen, dann wird klar, dass Jesus in Vers 3 und 5 von der gleichen Art Geburt spricht. Also einmal von Neuem, von oben her, und das zweite Mal konkretisiert er aus Wasser und Geist. Und das würde aus meiner Sicht dafür sprechen, dass Jesus nicht von verschiedenen Geburten hier spricht, sondern von einer Wiedergeburt, von einem Neuanfang, den er versucht zu erklären. Und vielleicht hatte Jesus mit dieser Konkretisierung auch einfach Gnade mit dem noch unverständigen Nikodemus und versucht ihm durch die Wortwahl aus Wasser und Geist so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ihr seht jetzt, es wird ist ein bisschen bibelarbeitsmäßig heute, ne? Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Und ich hoffe auch sehr, dass ihr vor 2 Wochen bei Simeon gut aufgepasst habt. Denn diese geniale Stelle im Alten Testament, die Simeon leider abgeschrieben und vorweggegriffen hat, die kam schon vor 2 Wochen, als es um dein Herz ging. Und wir gehen ins Alte Testament in Hesekiel 36, 3 Verse 25-27. Und da wird geschrieben, ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit, von all euren Götzen, also von anderen Göttern, die wir so im Leben machen. Von all euren Götzen will ich euch reinigen und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes, ein lebendiges Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Wisst ihr, wo Nikodemus als Lehrer des Volkes sich richtig gut auskannte? Im Alten Testament. Hesekiel ist einer der großen Schriftpropheten dort und das war zu dieser Zeit schon hervorragend überliefert, das wissen wir heute. Und er kannte sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gut in dem Buch Hesekiel aus. Und in dieser Stelle spricht Gott zum Volk Israel in einem Atemzug über dieses reine Wasser und einen neuen Geist. Ihr werdet rein sein, ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und dieses Neugeboren, von oben geboren, aus Wasser und Geist geboren, meint, dass es einen Moment gibt, wo wir als Menschen zu Gott umkehren müssen. Wo wir unsere Schuld bekennen und durch das Opfer von Jesus Christus reingewaschen sind. Rein, weiß sind, wir eine neue Identität, eine neue geistliche Geburt haben. Amen. Und ich finde das so krass, weil Gott kündigt Jahrhunderte vorher durch Hesekiel an, dass es einen Neuanfang geben wird. Klipp und klar, ich will reines Wasser über euch bringen, einen neuen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Gott kündigt an, dass es einen Neuanfang geben wird, Jahrhunderte vorher. Und mit diesem Neuanfang geht einher, dass wir rein vor Gott stehen und dass unsere Herzen verändert werden durch den Heiligen Geist, den Jesus uns gesandt hat. Und es geht deswegen nicht darum, dass du heute Morgen in einem Gottesdienst bist, dass du Teil irgendeiner Kirche bist, dass du mitarbeitest, dass du irgendwann mal getauft wurdest oder du einfach ein guter Mensch bist und sagst, hey, eigentlich ist doch alles in Ordnung in meinem Leben. Mach das alles, aber es errettet dich nicht. Es errettet dich nicht. Es ist deine Glaubensbeziehung zu Jesus. Es ist seine unverdiente Gnade. Nur diese, die es ermöglicht, dass wir neu geboren sind. Und so eine Geburt, Jesus verwendet dieses Bild der Geburt, es passiert im besten Fall an einem Tag, aber es gehört dennoch ein Prozess zu so einer Geburt, ne, mit verschiedenen Phasen. Wer war schon mal bei einer Geburt dabei, kann das bezeugen? Es ist nicht nur ein einzelner Moment, ja. Ich wünsche dir, dass du bei tollen Geburten mit dabei bist. Ich durfte das erleben, was absolut genial ist. Aber manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Das ist ein Prozess. Und unser Neugeborenwerden ist ebenso nicht nur eine Momentaufnahme und eine einzelne Entscheidung, sondern es ist ein Prozess. Ich sage nicht, dass es nicht einzelne Erkenntnis- und Heilungsmomente geben kann, wo dieses Neugeboren ganz, ganz präsent kommt und Leute auf den Tag Jahrzehnte danach sagen können, da ist es passiert, da habe ich es verstanden, da habe ich mein Leben geändert, Jesus gegeben, ich habe Heilung erfahren und so weiter. Gibt es alles, Halleluja, aber es ist in einer anderen Dimension auch ein gewisser Prozess. Es ist dieses Anlegen einer neuen Identität als Kind Gottes. Und vielleicht spreche ich auch einfach von mir, aber bei mir ist und war es ein Prozess. Es ist ein Prozess der Herzensveränderung. Und diesen Prozess hat Simeon vor 2 Wochen wunderbar zusammengefasst. Und wenn dich das beschäftigt, dann ermutige ich dich wirklich, diese Predigt Dein Herz von vor 2 Wochen nochmal anzuschauen, deine Herzenshaltung zu überprüfen und wirklich zu Gott umzukehren, diese Vergebung anzunehmen, wenn du merkst, dass du kein reines und ungeteiltes Herz hast. In Vers 6 sagt Jesus, wir haben es gleich geschafft mit der Bibelarbeit. Durchhalten. In Vers 6 sagt Jesus, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Das wäre jetzt die natürliche Geburt, ne? Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Es ist quasi etwas, was nicht auf der physischen Ebene passiert. Jesus spricht nicht von einem physischen Prozess der Geburt, wie Nikodemus nachfragt, kehre ich nochmal in den Leib meiner Mutter ein und darf nochmal neu rauskommen. Ne? Er spricht auch nicht von einer physischen Reinigung, sondern es geht um eine geistliche Erneuerung. Eine Erneuerung unseres Herzens, unseres Denkens und Handelns. Eine Erneuerung unseres Herzens, Denkens und Handelns. Es geht um die Gemeinschaft mit Gott, die uns verändert. Und das Gespräch geht noch weiter. Ich hätte so noch weiter auseinanderklamüsert, aber da würden wir wirklich noch stundenlang hier sitzen. Jesus versucht Nikodemus die Unterschiede zwischen natürlicher und geistlicher Welt, zwischen irdischen und himmlischen Dingen noch so ein bisschen näher zu zeigen. Aber leider symbolisiert Nikodemus in dieser Stelle Johannes 3 eher dieses Nicht-Glauben, nicht verstehen, was Jesus sagt, manchmal auch nicht verstehen wollen. Er wurde als Lehrer Israels beschrieben, der sich wirklich maximal gut auch mit dem Wort Gottes auskannte und der eigentlich perfekt vorbereitet sein müsste auf das, was Jesus sagt. Aber er symbolisiert hier irgendwo dieses Nicht-Glauben, Nicht-Verstehen, Nicht-Annehmen oder Nicht-Verstehen wollen. Vielleicht, weil es unbequem ist, weil ich mein Denken erneuern müsste, weil es Veränderungen mit sich bringen würde. Und wir wissen es nicht genau, aber wir lesen leider nichts davon, dass Nikodemus die Reichweite dessen, was Jesus ihm versucht klarzumachen, dass er das fasst. Wir lesen nichts davon, das Gespräch geht noch ein bisschen weiter. Wir lesen nichts davon, dass er Jesus nachfolgt, dass er sagt, hey, krass, ich möchte mit dir gehen, ich möchte das erfahren, ich möchte mehr von dir lernen, ich möchte das erleben, sondern dieser Abschnitt, der mündet in einen Monolog von Jesus und endet so. Mehr wissen wir dann leider nicht. Wie gut passt diese Begebenheit auch 2000 Jahre später noch, auch in unser Leben, auch in unsere heutige Zeit. Und wie oft ist es so, dass Menschen von Jesus hören, vielleicht von Dingen, die Gott im Leben von Menschen bewirkt hat, weil du das einfach bezeugst und davon erzählst, weil Menschen irgendwo mitkriegen, wie Gott körperlich oder seelisch geheilt hat, wo Gott sich auf irgendeine Art und Weise zeigt. Er hat so viele Wege, aber die Reaktion damals wie heute ist Unglauben. Bei dem da vielleicht. Bei mir eher nicht. Also bei dem, ja, kann sein, ne? Vielleicht so eine vorsichtige Ablehnung. Ja, da könnte schon was dran sein, aber ich halte da lieber mal ein bisschen Abstand. Ich habe so den Eindruck, dass das unbequem wird, dass ich an mir was ändern müsste, dass es Auswirkungen auf mein Leben hat. Lieber nicht. Und das erfahren wir heute wie damals. Dieses Neugeboren, von dem Jesus spricht, das bedeutet, da ändert sich was. Da ändert sich richtig was. Das alte Leben ohne Gott ist Geschichte. Und wir stehen gerecht vor Gott durch Jesus. Wir dürfen mit dem Heiligen Geist unterwegs sein. Wir dürfen seine Gegenwart erleben. Ich habe vorhin im Gebet krass seine Gegenwart erlebt und es so genossen. Und es ist der Teil Gottes, den Jesus uns als Beistand gesandt hat. Und ich wünsche mir, Church, dass dieses Neugeboren, dass das so präsent ist in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft, in unseren Gottesdiensten, unseren Homegroups und Teams, dass es egal, was um uns los ist, wir haben vorhin gesungen, My Whole World, alles, egal, was um uns los ist, egal, welche Last, welche Krankheit, welches Leid auch kommen mag, und es kommt, weil das Teil dieses irdischen Lebens ist, egal, was da kommen mag, wünsche ich mir, dass wir gelassen und voller Freude sein können, weil wir wissen, dass selbst wenn dieses Leben morgen hier zu Ende ist, wir bei Jesus sind, wir neu geboren sind, wir eine neue Identität haben, die diesen ganzen Bereich ändert. Amen. Und deswegen wollen wir uns nicht einfach Christen nennen oder wir gehören irgendwie zu einer Kirche oder sind da, sondern wir wollen durch Christus erneuert, verändert, transformiert werden. Das ist, was Gott tun möchte. Wir wollen neu geistlich geboren werden. Und ich habe das selbst an mir erlebt. Ich kannte Gott lange und war in Kirche und habe mitgearbeitet und habe ganz viel gehört und gelesen und erfahren. Ich habe auch Gott erlebt. Aber es hat ganz lange gedauert, bevor ich nur halbwegs verstanden hatte, was wir eben hier besprochen haben. Und vielleicht ist es besser ausgedrückt, nicht nur verstanden, sondern bevor das Auswirkungen auf mein Leben hatte. Denn das sind zwei Paar Dinge. Wir können irgendwas hören und vielleicht nur mal den Gedanken zulassen und ihn rattern lassen. Die Umsetzung ist manchmal noch eine andere Sache. Aber mal ganz ehrlich, Leute, das Thema ist neugeboren. Wir können nicht neugeboren, dieses Bild einer neuen Geburt, was Jesus verändert, wir können das nicht nutzen und hier lesen, ohne dass sich irgendwas ändert. Das ergibt keinen Sinn. Es tut mir leid. Aber wenn du Christ bist und sich nichts geändert hat, dann fehlt da was. Das ergibt keinen Sinn. Sonst würde Jesus nicht von einer neuen Geburt sprechen. Das ist schon ein krasses Bild für einen Veränderungsprozess. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und wir sind hier in dieses Johannesevangelium rein und es war jetzt gleich so eine wilde Bibelarbeit und du hast eigentlich überhaupt noch nichts mit Gott am Hut und fragst dich, welche Schritte ich hier vorne übersprungen habe. Und deswegen möchte ich eigentlich nur an vier kleinen Punkten zeigen, wie das ganz praktisch aussehen kann und wie es dir helfen kann, in diesen Prozess reinzukommen. Das Erste, wozu ich dich ermutigen möchte, ich weiß nicht, an welchem Punkt du in deiner Beziehung mit Jesus bist, ist einfach die Ermutigung, lerne Gott kennen. Sei in Gemeinschaft mit Christen. Lies die Bibel, tausche dich darüber aus, fang an zu beten, lad den Heiligen Geist ein, sag, Heiliger Geist, sei heute dabei, ich will auf dich hören, ich will, dass du mich veränderst, ich will, dass du zu mir sprichst, auch durch dein Wort, wenn ich die Bibel lese. Lerne Gott überhaupt erstmal kennen, komm da rein. Und wir versuchen als Gemeinde, und ich versuche heute, dich dazu ermutigen und dich das verstehen zu lassen, dass Jesus, der Sohn Gottes, für dich persönlich gestorben ist. Und im besten Fall ist das dieser Erkenntnismoment, den wir daraus ziehen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir in seinem Wort sind, wenn der Heilige Geist uns berührt. Verstehe, dass er für dich gestorben ist. Das ist keine theologische Frage. Das ist nichts, wo wir jetzt eine Bibelarbeit machen, um eine Stelle auseinanderzunehmen, sondern es ist die Erkenntnis, dass das was mit deinem persönlichen Leben zu tun hat. Mit deinem persönlichen Leben. Und deswegen ist es eher so eine Frage deiner Herzenshaltung. Es braucht dein offenes Herz dafür. Lerne Gott kennen, verstehe, dass er für dich gestorben ist. Er für dich persönlich. Und das, was wir immer machen wollen, was ich auch nachher tun werde, ist die Ermutigung, entscheide dich für ein Leben mit Jesus. Denn das eine ist, ne, wir kommen wieder zurück zu Nikodemus. Er erkennt irgendwo an, dass Jesus von Gott kommen muss. Er kommt mit dem richtigen Preset, aber er geht, oder wir lesen es zumindest nicht weiter. Ne? Er hat erstmal sich irgendwo damit befasst und er kommt zu Jesus. Aber es braucht diesen Punkt, entscheide dich für ein Leben mit Jesus. Nicht nur ein Gedanke, es ist kein einzelner Moment, sondern es ist eine Entscheidung für dein Leben und zwar für den Rest deines Lebens, dass du ab diesem Moment mit Jesus gehst und nur das halbe Leben mit Jesus zu gehen, macht keinen Sinn. Nur jetzt die nächste Phase oder die Fastenwoche, weil es so schön war oder was auch immer, es ergibt keinen Sinn. Entscheide dich für ein Leben mit Jesus, ein ganzes Leben mit Jesus. Amen. Jetzt sind wir bei dem Moment der Entscheidung und Halleluja, dass wir das erleben dürfen und dass wir es hoffentlich nachher gleich erleben werden. Aber Punkt 4 ist Teil dieses Geburtsprozesses und dazu ermutige ich dich auch ganz, ganz, ganz stark, wenn du in diese neue Identität stärker reintreten willst, verlasse die Wege, wo du merkst, dass sie dich weg von Gott führen. Verlasse die Wege, wo du merkst, dass sie dich weg von Gott drehen. Und wir haben so viele Wege, wo wir merken, dass sie uns nicht zu Gott führen. Nicht in unsere Beziehung zu Jesus, nicht in unsere neue Identität. Die Wege, wo sich alles nur um uns dreht, wo wir Dinge nicht vergeben, das ist ein ganz krasses Ding. Ich habe jetzt erst vor ein, zwei Wochen wieder mit jemandem hier gesprochen, gesagt hat, ich habe Vergebung reingelassen und selbst dadurch Heilung erfahren. Und das ist so gut, wo wir Dinge nicht vergeben, wo wir lieblos handeln. In welchem Lebensbereich hat Gott aktuell bei dir nichts verloren? In welchem Lebensbereich hat Gott nichts verloren gerade? vielleicht im Job oder in deiner Beziehung, in deiner Sexualität, deinen Finanzen, deinem Freundeskreis, den Menschen, mit denen du dich umgibst, wo sich vielleicht alles nur um andere Dinge dreht, um Party, um Alkohol, um Erfolg, darum, wer am meisten Kohle macht, wer die besseren Reisen macht, wer den schickeren Social-Media-Kanal hat. Ich weiß nicht, was das alles sein können, aber es können so viele Wege uns nicht voranbringen in unserer Identität als Kind Gottes. Und die sollten wir identifizieren. Und deswegen die krasse Ermutigung, verlasse die Wege, wo du merkst, dass sie dich weg von Gott führen. Und Church, ich bin fest davon überzeugt und durfte es auch an mir selbst erleben. Es wird sich wie ein neues Leben anfühlen, wenn wir das tun. Wenn wir die Wege verlassen, die uns von Gott tun. Da kommt Heilung rein, da kommt seine Gegenwart und Führung rein. Und deswegen, ich spreche dir das zu. Es wird sich wie ein neues Leben, eine neue Geburt anfühlen, wenn wir diese Wege verlassen. Und in diese neue Identität als Kind Gottes treten. Amen. Und vielleicht legt dir Gott gerade einen Punkt aufs Herz. Ich habe jetzt einfach nur Beispiele genannt, die auch in meinem Leben eine Rolle gespielt haben. Vielleicht ist es was ganz anderes bei dir. Es geht nicht darum, das ist, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber vielleicht legt Gott dir gerade einen Punkt aufs Herz. Dann nimm dir heute vor, ihn anzugehen. Lass es nicht nur ein Gedanke sein, sondern nimm dir vor, diesen Punkt anzugehen. Vielleicht eine konkrete Verhaltensweise abzulegen, wo du weißt, das ist nicht nach Gottes Ordnung. Das ist nicht sein Wille für mich. Vielleicht musst du jemanden um Entschuldigung bitten. Vielleicht musst du Prioritäten ändern. Vielleicht musst du deine Sexualität nach Gottes Ordnung leben. Vielleicht musst du Pornografie sein lassen. Vielleicht musst du deine Geldgier sein lassen. Vielleicht musst du deinen Egoismus ablegen. Vielleicht musst du deine Selbstgerechtigkeit ablegen, weil wir nicht selbstgerecht sind vor Gott. Was auch immer. Nimm dir vor, das heute anzugehen und gib Gott die Chance, da zu heilen. Gib ihm die Chance, da zu wirken und dich auch zu führen. Hab da Gnade mit dir selbst. Leg das Gott hin. My whole world, leg ihm diese ganzen Bereiche hin. Und sag ihm, Herr, sei dabei, ich will das ändern. Ich will das ändern, ich will in dieses Neugeborensein reintreten. Und ich weiß, wovon ich rede in diesem Bereich. Und ich danke Gott, dass er mich schon lange in diesem Prozess führt. Und ich kannte Gott, ich hatte auch Dinge mit ihm erlebt, aber ich hatte Lebensphasen, wo all diese Erkenntnis, dass es Gott gibt, ich habe nie in Frage gestellt, dass es Gott gibt, nie. Aber dass es Gott gibt und wer ich eigentlich in Beziehung zu ihm bin, hatte keinerlei Auswirkungen auf mein Leben. Keinerlei. Es gab Phasen, wo ich ohne Gott gelebt habe. Wo es mir um Alkohol, um Party, um Frauen, um die besten Sprüche, um menschliche Anerkennung, durch meine Art, durch gutes Aussehen, durch Erfolge, was auch immer ging. Das waren die Dinge, die mich bewegt haben. Und ich habe gemerkt, dass, ja, es gibt Gott, aber diese Erkenntnis hat keinerlei Auswirkungen auf mein Leben. Das war natürlich, bevor ich meine wunderbare Frau Maike kennenlernte, dann wurde alles besser. Aber es ist eine Zeit, vor 10, 11, 12 Jahren. Ich war da Student und war ab und zu auch mal in einem Gottesdienst. Es war lange vor C3, leider. Ich hätte da diese Gemeinde gern schon gehabt, das hatte noch ein bisschen gedauert. Und ab und zu bin ich mal in den Gottesdienst gegangen in dieser Phase. Und ich stand im Lobpreis und Gott ist mir begegnet. Und ich habe gemerkt, weinend in diesem Lobpreis, wie Gott da ist und wie weit weg ich von ihm bin. Ich habe das wirklich gemerkt. Es war wieder ein Erkenntnismoment. Und ich wollte was ändern an dem Sonntag. Ich habe da wirklich was erkannt. Aber dann kam der Montag. Mit dem alten Leben, mit den alten Prioritäten, mit den gleichen Menschen, mit der gleichen Art und Weise, mit der nächsten Party, die ging manchmal Dienstagabend schon los, mit dem nächsten Absturz. Und deswegen lege ich euch dieses Prozessding so ans Herz. weil es bei mir so war, es hat einfach gedauert, bis ich die alten Wege verlassen habe. Es hat wirklich gedauert. Neu geboren zu sein, ist kein einzelner Moment mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auch in deinem Leben. Jesus ist umsonst für dich gestorben. Und er ist wieder auferstanden. Und es ist ein Geschenk. Und das dürfen wir erkennen und annehmen. Aber genau das zu tun, dieses Geschenk anzunehmen und ihn wirklich in dein Leben zu lassen, das ist was, was du tun musst. Das können wir nicht machen. Wir können dich dazu einladen. Ich kann dich dazu ermutigen. Ich kann dir jetzt erzählen, und das mache ich, was es für einen Unterschied in meinem Leben gemacht hat. Aber das ist ein Schritt, den musst du tun. Das kannst nur du selbst. Und Gott ist ultimativ rein. Er ist ultimativ gerecht. Er ist voller Liebe für uns. Aber ganz viele Dinge in unserem Leben, die ich jetzt noch aufgezählt habe und die Teil meines Lebens waren, passen da nicht zusammen. Weil Gott ultimativ rein und gerecht und voller Liebe ist. Und man nennt es auch Sünde in der Bibel und in dem Wortgebrauch. Diese Trennung von Gott, die Dinge, die uns von Gott entfernen. Und die gute Nachricht heute ist, du kannst diese Dinge angehen. Du kannst diese Dinge angehen und dich von Gott verändern lassen. Amen. Und ich kann euch bezeugen, dass ich mein alkohollastiges Partyleben hinter mir lassen konnte. Ich bin jetzt richtig langweilig in dem Bereich unterwegs. Ich hab Gott sei Dank meine Frau Maike kennengelernt. Und wir durften zusammen im Glauben wachsen. Auch als wir hatten eine lange Fernbeziehung und durften da lernen, auch gesund in eine Beziehung zu wachsen und mit Gott zu gehen. Und ich bat Gott wirklich oft und mehrfach, mir meinen Egoismus, meine erfolgsabhängige Identität, meine Liebe zum Geld zu nehmen. Ich habe ihm das wirklich hingelegt, mehrfach, immer wieder, ehrlichen Herzens. Ich habe Gott und Menschen um Vergebung gebeten, weil ich einfach keinen Frieden darüber hatte, wie ich vorher gelebt habe. Es hat Jahre gedauert, ehe ich mich da getraut habe. Das war der unangenehmste Prozess meines ganzen Lebens, was ich da machen, wo Gott mich reingezogen hat. Ich wusste ganz genau, dass es dran ist. Es hat Jahre gedauert, ehe ich es hingekriegt habe. Und Gott hat verändert. Er ist gnädig. Ich kann dir das heute zusprechen. Ich bin so dankbar dafür. Wir hatten dann irgendwann einen Hauskreis, war auch noch vor C3, und durften uns weiter in dieser Gemeinschaft mit anderen Christen, die wirklich lebendig mit Gott unterwegs waren, verändern lassen, den Heiligen Geist kennenlernen. Irgendwann hatten wir dann Pastoren, die kennt ihr übrigens, mit denen konnten wir uns dann irgendwie vorstellen, Gemeinde zu gründen, obwohl wir das vorher nie auf dem Herzen hatten. Und wir haben erlebt, wie Gott lebendig ist, wie er verändert, wie er durch den Heiligen Geist persönlich spricht, berührt, beruft, und das verändert so richtig was. Und das können viele von euch bezeugen. Und ich bin jetzt gleich fertig mit meiner Story. Manchmal spiegeln mir Leute, dass ich nicht mehr so wie früher bin, als ich noch im Bachelor war zum Beispiel. Dass ich nicht mehr so egoistisch und oberflächlich bin, das kommt dann so ein bisschen raus manchmal. Dass ich nicht mehr der Partygänger bin, dass ich ein bisschen langweilig im Alkoholkonsum bin. Und ich denke mir, Gott sei Dank. Danke, dass du mich verändert hast, dass ich erkennen durfte, was deine Freiheit ist, Gott. Ich danke dir wirklich dafür, Gott, dass ich durch Jesus neu geboren bin. Und wie Titus 3 das sagt, ich Erbe des ewigen Lebens in Gemeinschaft mit Gott sein darf. Durch Jesus darf ich neu geboren sein. Und ich darf Erbe des ewigen Lebens in Gemeinschaft mit Gott sein. Das zu erkennen und anzunehmen und zu leben, ist wie eine neue Geburt. Das zu erkennen, anzunehmen und zu leben, ist wie eine neue Geburt. Und lasst uns zum Abschluss bitte noch aufstehen, wenn es dir möglich ist. Ich möchte euch noch ein kleines Erlebnis mit reinnehmen, was noch gar nicht so lang her ist. Wer von euch fährt auch im Winter Fahrrad? Ja, ein paar Radfahrer. Oh ja, hier sind einige Radfahrer. Ja, wir sind hier dran. Ne? Wir brauchen unbedingt eine Rad-Community hier. Das haben schon einige gespiegelt. Wir haben es auf dem Herzen. Da gibt es hier Leute, die berufe ich nachher spontan dazu. Nein, Quatsch. Aber man braucht einfach nur die richtigen Klamotten. Das ist der Trick. Man braucht die richtigen Klamotten, dann geht das. Bei ganz krassem Glatteis dürft ihr auch anders. aber man braucht die richtigen Klamotten. Und ich fahre meistens mit dem Rad auf Arbeit. Und ich genieße die Zeit wirklich sehr. Hat verschiedene Vorteile. Spart Geld, ich bleibe halbwegs fit. Ich kann die Natur genießen. Es ist für mich tatsächlich durch die Strecke, es ist stressfreier, als mit dem Auto zu fahren. Also ich bin entspannter und ausgeglichener, wenn ich Rad fahre. Und ich bete viel währenddessen. Und das kann ich tatsächlich auf dem Rad besser als im Auto. Und es war im Januar jetzt. Es war 8.30 Uhr ungefähr und es war so ein richtig frostiger, klarer Januarmorgen. Ne? Also schönes Wetter, aber es war wirklich kalt. Und ich bin gesegnet mit Höhenmetern auf meiner Strecke und ich fuhr einen längeren Berg hoch und wir müssen da so aus dem Tal quasi so nach oben fahren. Und kennt ihr das, wenn morgens die Kälte im Tal so richtig gefangen ist? Also eigentlich ist es klar, die Sonne drückt oben schon durch, aber unten bleibt die Kälte drin und man fragt sich, was zum Geier hier los ist und was man heute früh wieder, ob man hier das falsche Gefährt gewählt hat. Genau, weiter oben scheint schon die Sonne und unten war es kräftig kalt. Und ich war am Beten und ich habe Gott um Heilung gebeten. Für Personen, die wirklich schwer krank sind. Und ich habe Heilung in Jesu Namen ausgerufen, weil ich das sehen möchte, dass Menschen geheilt werden in Jesu Namen. Auch Menschen dieser Gemeinde. Und während ich das so mache und ich bete, realisiere ich, dass es wirklich gefühlt, es war kein... Das war schon physisch spürbar, aber es war auch ein tiefer geistlicher Moment, dass es mit jedem Höhenmeter wärmer wurde und ich so schön aus diesem schattigen Tal in die Sonne hochgefahren bin. Und das klingt jetzt so übelst profan, ne? Aber es war ein richtig krasser Temperaturanstieg. Und das war dieses Ungeplante. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich war voll im Gebet, aber es war das ungeplante, perfekte Timing meines Gebets um Erneuerung und um Heilung von Krankheiten und diesem wärmenden Hoch in die Sonne fahren. Und ich habe das so gefeiert, es war niemand da. Ich habe irgendwie laut gesagt, yes, genau so muss sich das anfühlen, genau so soll die Heilung jetzt kommen und Erneuerung kommen. Ich habe das übelst gefeiert. Das war ein tief geistlicher Moment für mich. Und ich wünsche dir, dass es sich genauso anfühlt, als würde man aus einem dunklen, schattigen Tal hoch ins wärmende Licht fahren, in die Sonne. Ich wünsche dir, dass es sich so anfühlt und ich bete, dass du genau das erfährst, im übertragenen Sinne, bei deinem Neuanfang mit Christus, dass du aus dem dunklen, kalten Tal hoch ins wärmende Licht kommst. Und deswegen, egal, ob du das heute zum ersten Mal oder zum 100. Mal hörst, wenn du gerade merkst, dass du diesen Neuanfang mit Jesus brauchst, auch online, auch in Ludwigslust, dass du in diesem Prozess des Neugeborenwerdens starten möchtest, dann ermutige ich dich heute Morgen zu einer echten, ehrlichen Entscheidung für dein Leben. Eine echte, ehrliche Entscheidung. Wir werden gleich die Augen schließen oder ich bitte dich, die Augen zu schließen und ich lade dich ein, Gott dein Herz zu öffnen, dir einen privaten Moment zu nehmen und das erste Mal oder um das zu erneuern, Ja zu Jesus und zu einem Leben mit ihm zu sagen. Ich werde dich gleich bitten, deine Hand zu heben, wenn du das bist. Es kommt da niemand zu dir, du musst nichts machen, sondern wir ermutigen dich einfach, aus dieser Entscheidung eine Aktion zu machen. Dass es nicht nur ein Gedanke ist, sondern dass es eine erste Aktion ist. Einfach nur ein Handzeichen. Lass es nicht nur ein Gedanke sein. Und im Anschluss werden wir einfach alle gemeinsam ein Gebet sprechen, was Jesus als Herrn unseres Lebens bekennt und das annimmt, was er für uns getan hat. Und deswegen bitte ich dich einfach, die Augen zu schließen. Lass uns jetzt so einen kurzen, persönlichen Moment nehmen. Schließ deine Augen. Jesus liebt dich. Er sieht dich, das haben wir heute schon gehört. Und ich bete, dass er jetzt dein Herz berührt, wenn du in diese Beziehung starten sollst, wenn du das noch nicht getan hast oder wenn du ein wirkliches, echtes Ja zu Jesus haben willst und dieses Neugeborene erleben willst. Ich persönlich brauche Jesus. Und wenn du das auch erkannt hast und wenn du gerade in deinem Inneren diese Entscheidung triffst, dass du diese bedingungslose Liebe, einzig aus Gnade, einzig aus seinem Erbarmen, seine Vergebung annehmen möchtest, für dich persönlich, und du jetzt umkehrst zu einem Leben mit Jesus, dann lade ich dich ein, deine Hand zu heben. 1, 2, 3. Heb jetzt deine Hand, wenn du das bist. Danke, ich sehe eure Hände hier hochgehen. Ich sehe hinten die Hand hochgehen. Halleluja. Ich danke dir, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Es ist noch nicht zu spät, auch online, auch in Ludwigslust. Lass es nicht nur ein Gedanke sein. Heb die Hand und sag Ja zu Jesus. Ich will in diese neue Identität eintreten. Ich will ganze Sachen machen für ein ganzes Leben mit dir. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Danke. Wenn du online bist, schreib dazu, schreib das rein, schreib da ein Emoji rein und lasst uns mit den mindestens 8 Menschen feiern, die gerade ihre Hand gehoben haben. Halleluja, so gut. Wir feiern das. Wir feiern das. Und damit werden wir nie aufhören, weil das unser Auftrag ist. Und es ist so schön. Ich freue mich so sehr. Und jetzt lasst uns gemeinsam beten. Ich spreche das Gebet einfach vor. Die allermeisten von uns kennen das auch. Und wir beten einfach alle gemeinsam mit und beten für die Leute, die gerade Ja gesagt haben. Amen. Amen. Halleluja. Lasst uns zu Gott ausstrecken. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Und ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Und ich glaube, er starb einen Sündertod. Aber ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir persönlich Leben zu geben. Und ich lege meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Ich bin neu geboren. Das ist mein Neuanfang in Christus. Und in Jesu Namen beten wir. Amen.